What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im ersten Podcast von Training Topics im Jahr 2024. Und eines steht fest, vorhersagen kann man eh nur wenige Dinge, aber fix ist, dass 2024 für Startups ziemlich hart werden wird. Wie hart, das wollen wir heute mit einem altbekannten Gast im Detail erörtern, nämlich Florian Haas von EY. Herzlich willkommen, Florian, im Podcast.
Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung. Gutes neues Jahr auch an alle, die zuhören.
Absolut, gutes neues Jahr an alle. Eins wollen wir noch vorausschicken. Wir haben beide kleine Kinder im Hintergrund. Ich würde sagen, bei dem, wo das Kind zuerst zu schreien beginnt, der zahlt dem anderen ein Bier oder so. Schauen wir mal, wie die Sendung verläuft. Genau. Und ich weiß auch, du hast irgendwie 10, 11, 13, was auch immer, A4 Seiten an Content vorbereitet, weil wir wollen uns heute durch die 10, sagen wir mal so, Trends des Jahres 2024 hangeln. Die haben wir uns vorher schon notiert und ich würde sagen, wir legen los, oder? Bist du bereit?
Ich bin bereit, freue mich drauf.
Super, passt. Also Nummer 1 ist wahrscheinlich auch der wichtigste Punkt, die Investmentlage 2024. Jetzt kann man kurz zusammenfassen, 2021 und 2022 waren irgendwie so Ausnahmerekordjahre und 2023 gab es dann weniger Investments, aber trotzdem eigentlich ziemlich viel. Wie war 2023 und wie geht's 2024 weiter?
Also genau wie du sagst, es gibt halt einfach zwei Hype-Jahre, die wirklich dazu geführt haben, dass die Zahlen extrem stark in die Höhe gegangen sind. Und mit diesem Langzeitvergleich und diesem Kontext muss man sich auch die Zahlen von 2023 anschauen. Ich würde sagen, trotz der wirklich enorm schwierigen Rahmenbedingungen aus den Gründen, die wir alle kennen, am Finanzierungsmarkt für die Startups, natürlich auch für die VCs, war es eigentlich anhand der reinen Finanzierungsrunden und Volumina eigentlich ein gutes Jahr. Wie gesagt, in der Einordnung im Vergleich mit den Jahren davor. Ja, also wir haben eigentlich einen Finanzierungsrundenrekord, wenn man so will. Ja, da sind natürlich auch Bridge-Finanzierungen dabei, aber man muss auch sagen, viele Bridge-Finanzierungen werden jetzt eher diskret gemacht und nicht so an die große Glocke gehängt. Das heißt, es gibt noch eine Dunkelziffer, sage ich mal, Überbrückungsfinanzierungen mit Bestandsinvestorinnen und Investoren, die da nicht aufscheinen. Da waren schon auch viele strategische Wachstumsrunden dabei, deshalb ist es eigentlich als Rekord trotzdem als sehr positiv aus meiner Sicht im derzeitigen Umfeld zu sehen. Volumen ist zurückgegangen, so wie überall auf der Welt. Ja, weltweit haben wir ungefähr ein Minus von 50% im Vergleich zu 2022. In Österreich war das ungefähr beim Drittel. Da waren wir bei 1 Milliarde im Vorjahr, jetzt sind wir bei ungefähr 700 Millionen Euro. Das ist aber immer noch, und wenn man eben diese zwei Ausnahmejahre rausrechnet, 21, 22, ist das immer noch das höchste Finanzierungsvolumen, das wir jemals hatten. Ja, und das ist schon auch in dem Umfeld, das wir sehen, und auch in der internationalen Einordnung, finde ich durchaus bemerkenswert, dass sich das österreichische Startup-Ökosystem da eigentlich ganz gut gehalten hat.
Und wenn man jetzt diese Rekordjahre wegnehmen würde und auf 2024 weiter projizieren würde, dann müsste es ja eigentlich bedeuten, dass dieses Jahr jetzt mal grob geschätzt 800 Millionen, vielleicht sogar 900 Millionen investiert werden. Einfach nur mathematisch betrachtet, oder?
Genau, also wenn man das so sehen will, es wäre sogar noch mehr. Es folgt halt leider oder teilweise auch Gott sei Dank nicht immer alles der mathematischen Logik am Venture Capital Markt. Ich glaube, 2024 wird immer noch sehr schwierig werden. Diese Kombination mit sinkenden Bewertungen, Zurückhaltung der Investorinnen und Investoren, mit der hohen Inflation, Zinswende, die sich vielleicht auch wieder umkehrt, schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall ein nach wie vor ein wirklich gefährlicher Cocktail und der wird sich zumindest in der ersten Hälfte 2024 fortsetzen. Das heißt, was heißt das oder was ist zu erwarten? Schon eine weitere Konsolidierung, auch Downrounds. Letztes Jahr waren ungefähr ein Fünftel aller Runden weltweit, die getätigt wurden, waren Downrounds, also Finanzierungsrunden mit niedrigeren Bewertungen als bei der letzten Runde. Das wird teilweise halt versucht zu überbrücken, indem man die letzte Runde nochmal extendet oder auch Finanzierungsrunden, also Bridge-Finanzierungen macht, aber irgendwann wird man dann wohl die niedrigere Bewertung realisieren müssen. Und das ist natürlich gerade für Startups, die 21, 22 Kapital aufgenommen haben, insbesondere 21, wird es da Downrounds geben. Insolvenzen haben wir auch deutlich mehr gesehen in diesem Jahr. Es wird auch mehr Mergers geben oder Asset-Deals, gerade wenn es zum Beispiel Mitbewerber in Schieflage gibt. Mhm. Das heißt, aus meiner Sicht, ja, wie sich das entwickeln wird, hängt wahrscheinlich von drei Faktoren wesentlich ab. Ja, gibt es eine Zinswende wieder? Wie schaut es mit dem IPO-Fenster aus und wie ist die Stimmung und wie ist das Sentiment der Investorinnen und Investoren? Und weil du das mit dem mathematisch gesagt hast, ich habe da mal im Vorfeld ein kleines Rechenspiel gemacht und habe gesagt, okay, ich rechne 21, 22, rechne ich mal raus. Schauen wir mal das durchschnittliche Wachstum an, das wir bei Runden und bei Volumina haben in Österreich, ohne diese Ausnahmejahre seit 2015. Seit dann machen wir unser Startup-Barometer. Und bei der Anzahl der Runden ist es im Schnitt ein Plus von knapp 70%. Das heißt, wir haben bei 310 Runden und beim Volumen ist sogar 164%. Das heißt, da wären wir bei 1,8 Milliarden Euro. Das werden wir wohl nicht schaffen. Ja, also diese mathematische Logik werden wir nicht anwenden können.
Okay, aber trotzdem Aufgabe an die Gründer da draußen. Die 700 Millionen von 2023, die wollen wir schon geschlagen sehen, sagen wir es mal so, oder?
Ja, ich glaube auch, dass das realistisch ist. Ein Vorteil für Österreich und auch Europa im internationalen Vergleich ist aus meiner Sicht jetzt schon, dass die Hype-Zyklen bei uns halt weniger stark ausschlagen. Ja, das heißt, die Rückgänge auch bei den Bewertungen und bei den Volumina, die man insbesondere auch in den USA sieht, die hast du halt hier nicht so. Ja, das ist halt in der Hype-Zeit ist das jetzt eher nachteilig. Nachhaltiger ist es sicher so, dass halt die Magnitudenausschläge nicht so stark sind wie anderswo und das ist in Österreich definitiv so. Und deshalb glaube ich auch, dass wir da stabil sind im Jahr 2024 und dass es 2025 dann wieder deutlich besser wird.
Okay, du hast Punkt Nummer zwei schon angesprochen, M&A, also Merger und Acquisitions, also sprich die Konsolidierung, also wenn Firmen sich zusammenschließen oder die eine die andere kauft. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass das 2023 schon überhand nimmt, weil Anfang 2023 konnte man schon ahnen, dass es viele Insolvenzen, Sanierungsverfahren und so weiter gibt. Und ich habe mir gedacht, naja, da gibt es dann Übernahmen am laufenden Band, ist aber nicht so eingetreten. Aber kommt das dann jetzt 2024?
Schwer zu sagen. Gibt es unterschiedliche Meinungen dazu und hängt natürlich auch immer von der Großwetterlage ab. Auch da spielen natürlich die Zinsen wieder eine Rolle und natürlich Volatilität. Ja. Also alles, was geopolitische Unsicherheiten sind, generell Volatilität, bremst natürlich das Übernahmekarussell. Es gibt halt im Wesentlichen zwei Gründe, warum ich das mache. Das eine sind halt strategische Übernahmen. Das andere sind halt, sage ich mal, Distressed M&A oder Konsolidierung. Also man kauft Firmen, die in Schieflage geraten sind, günstiger ein, als man sonst machen könnte. Zweiteres werden wir aus meiner Sicht schon deutlich mehr sehen im Jahr 2024. Generell 2023 war ein extrem schwaches M&A-Jahr, noch schwächer als 2022. Man hat jetzt so in den letzten 3-4 Monaten des Jahres weltweit wieder ein bisschen einen Aufschwung gesehen am M&A-Markt. Das ist ein bisschen die Schockstarre der vielen Unsicherheiten und auch der Kriege, die leider im vergangenen Jahr ausgebrochen sind. Das heißt, ich glaube schon, dass wir 2024 da wieder mehr Aktivitäten sehen werden. Und ich glaube auch, dass gerade so Übernahmen im Sinne von Distressed M&A mehr werden, beziehungsweise auch Divestments oder Carve-outs, also Unternehmen, die gewisse Geschäftsbereiche abstoßen aus strategischen Überlegungen, die auf den Markt bringen und dann eben übernehmen lassen. Das wird sicher wieder mehr werden im Jahr 2024, aus meiner Sicht.
Okay. Punkt Nummer drei hast du vorher auch schon angesprochen, und zwar das heiß ersehnte neue IPO-Fenster. Was bedeutet das? 2023 war auch, was Börsengänge angeht, eher mau, und jetzt hoffen viele drauf, dass es dieses Jahr viel mehr Börsengänge geben wird, ist natürlich generell interessant, aber warum hoffen so viele drauf, dass es sowas gibt?
Naja, man muss sagen, gerade für Venture Capital Markt und auch Private Equity ist halt ein IPO oder ein Börsengang in der Ultima Ratio die beste Möglichkeit, da das Kapital auszuschütten, das die Investorinnen und Investoren hineingesteckt haben. Ja, also wir haben wenig strategische Übernahmen in Europa insbesondere, das ist nicht so im Fokus. Und deshalb ist natürlich immer die Frage, bei einer gewissen Wachstumsphase, bei einer gewissen Finanzierungsrunde, wie wandle ich halt als Investorin oder Investor oder als Fonds das, was da reingesteckt wurde, in Kapital um? Und da sind halt Börsengänge extrem wichtig, und Börsengänge sind auch deshalb wichtig für die ganze Szene oder fürs ganze Ökosystem, weil halt damit wieder Geld ausgeschüttet wird, das in den meisten Fällen zu einem Großteil wieder in den Kreislauf refinanziert wird. Also wenn wir wollen, dass das auch wieder in Frühphasen oder insbesondere bei den Anschlussfinanzierungen, also Series E oder vor allem B und C, wenn da wieder mehr Geld fließen soll, dann braucht es auch ein paar IPOs, ja, weil auch die Limited Partner, die den Fonds das Kapital zur Verfügung stellen, die wollen halt irgendwann einen Cash-out haben. Da braucht es IPOs. Und wie du schon gesagt hast, ja, ganz, ganz schwaches IPO-Jahr 2023. Es hat schon ein bisschen Anzeichen gegeben für Besserung. Dann ist der Krieg im Nahen Osten ausgebrochen. Das hat dann wieder das deutlich gebremst. Es gibt kleine Anzeichen, dass das wieder besser werden könnte. Ja, viele, viele Unternehmen haben halt für 2023 schon Börsengänge geplant gehabt. Das haben sie jetzt noch verschoben auf 2024. Das heißt, auf der Habenseite ist eine ziemlich prall gefüllte Pipeline. Und dann ist eben die Frage des ökonomischen Umfelds im Jahr 2024 und ob diese Pipeline sich dann halt irgendwann entleert in hoffentlich erfolgreiche Börsengänge, wäre ganz wichtig, auch für
Ja,
Startups und
Trading Topics
Scale-ups.
haben wir schon eine Liste zusammengestellt an möglichen IPO-Kandidaten. Da stehen mehr oder weniger, kann man schon sagen, übliche Verdächtige drauf. Stripe, Klarna, Revolut, noch ein paar andere Fintechs, Shein, dieser riesige Fast-Fashion-Konzern, kann man schon sagen, aus China, und noch einige weitere. Was ist deine wildeste IPO-Wette?
Also ich lege mich da ungern auf einzelne Unternehmen fest, ja, aber ich würde mal sagen, alle, die in den letzten 1 bis 2 Jahren Unicorn-Status erreicht haben und den eventuell immer noch haben, sind sicher heiße Kandidaten für einen Börsengang.
Okay, meine wilde IPO-Wette für 2024 ist nämlich Bitpanda, weil die haben ja sich letztes Jahr quasi gesellschaftsrechtlich interessanterweise verändert, eine Aktiengesellschaft in der Schweiz eröffnet und haben auch kommuniziert, dass das dazu diene, vielleicht mal frisches Geld an den Kapitalmärkten aufzunehmen. Also ich wette auf den IPO Bitpanda 2024. Schauen wir mal, ob es so eintrifft.
Reden wir Anfang 2025 noch einmal.
Genau, passt. Gut, kommen wir zu Punkt Nummer 4, betrifft Österreich. Und zwar, seit wenigen Tagen gibt es die Möglichkeit, eine FlexCo, also eine flexible Kapitalgesellschaft, als Alternative zur GmbH zu gründen. Es gibt, habe ich schon recherchiert, tatsächlich einen Gewinner in diesem Rennen. Es gab da mehrere Firmen, die quasi FlexCo Nummer 1 werden wollten. Meiner Meinung nach ist es das Wiener Startup Seedpack geworden. Auch auf Trending Topics zu lesen. Jedenfalls
Nicht die allererste Flexco.
nicht die allererste Flexo, die wirklich so heißt, sondern tatsächlich Seedpack, die waren da ein paar Sekunden weiter vorne, lustigerweise. Jedenfalls rechnest du mit einer Flexco-Welle, weil interessanterweise hat die Bundesregierung im Begleittext zu diesem Gesetz doch reingeschrieben, dass sie sich eigentlich keine Gründungswelle deswegen erwartet. Aber Regierungen können auch mal falsch liegen. Was denkst du?
Erwarte ich mir auch nicht. Also, ich glaube, was wichtig zu sagen ist, es ist sehr, sehr positiv, dass es diese neue Gesellschaftsform gibt. Ich glaube, die letzte war die GmbH, das ist über 100 Jahre her, war irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg. Also es ist schon mehr als zeitgemäß, dass man jetzt eine neue Gesellschaftsform hat, nachdem man die GmbH halt nicht entsprechend reformieren konnte oder wollte. Macht es in vielen Fällen einfacher. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das jetzt eine Gründungswelle verursacht, weil du gründest nicht wegen einer Gesellschaftsform oder du verzichtest nicht wegen einer Gesellschaftsform auf eine Gründung. Ja, da gibt es andere Faktoren, die dich hoffentlich dazu bringen, dass du gründest. Ja, in Österreich sind wir da eh, haben wir da eh Luft nach oben, auch was so die Wahrnehmung von Unternehmertum und den Leistungen von Unternehmerinnen und Unternehmern angeht. Das sind eher so die Themen oder auch der Entrepreneurial Spirit. Das heißt, du gründest nicht wegen der Gesellschaftsform, aber es ist natürlich schon, es macht uns international wettbewerbsfähiger, es macht es ein bisschen einfacher. Aus meiner Sicht ist jetzt in diesem Startup-Paket vor allem die Mitarbeiterinnenbeteiligung schon ein wesentlicher Schritt, den ich auch als wichtiger finde, auch für die Startups und Scale-Ups. Wir haben dazu im letzten Jahr ein paar Veranstaltungen gemacht und auch so Webcasts und Webinare. Und bei einem haben wir eine Umfrage gemacht, haben ungefähr 100 Founderinnen und Founder mitgemacht. Ist jetzt nicht repräsentativ, aber war trotzdem ganz interessant. Wir haben gefragt, quasi GmbH oder Flexco, für die, die entweder gerade in Gründung sind oder die schon gegründet haben und dass sich das vielleicht nochmal überlegen wollen, war genau 50-50. Also es war wirklich genau 50% Flexco, 50% GmbH. Und wir haben aber auch gefragt, wie interessant ist dieses neue Modell der Mitarbeiterinnenbeteiligung, und da haben wir eigentlich über 80% gesagt, ist auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, das wird der größere Faktor werden, aus meiner Sicht. Ja.
Aber wenn 50% sagen, sie würden weiter eine GmbH gründen, hat das noch irgendeinen nennenswerten Grund? Hat die GmbH noch einen Vorteil? Weil ich sehe, glaube ich, keinen.
Also ich glaube einfach, dass es nach über 100 Jahren einfach eine Gesellschaftsform ist, die bekannt ist. Also die GmbH ist natürlich auch bei ausländischen Investorinnen und Investoren eine Gesellschaftsform, die man kennt. Das ist ein gewisser Vertrauensfaktor. Und ich glaube, dass viele einfach sich das erst im Detail anschauen müssen, was jetzt konkret die Auswirkungen wären, wenn man umgründet auf eine Flexco. Also ich glaube schon, dass bei den Neugründungen der Anteil an Flexco doch deutlich über 50% sein wird in Zukunft bei Startups und Scale-Ups. Alles andere wäre auch traurig.
Absolut, ja. Okay, na gut, aber wir werden es dann mal in der Mitte des Jahres analysieren, wie viel Flexcos es dann wirklich geben wird. Das wird auf jeden Fall spannend. Und jetzt kommen wir mal so zu den Verticals, die dieses Jahr wahrscheinlich wichtig sein werden. Nummer eins wäre Climate Tech. Hat ja einen ordentlichen Boom erfahren. Ist auch immer ein bisschen die Frage, was man dazu zählt. Ist ein Batteriehersteller auch Climate Tech oder nicht? Ist ein E-Auto-Hersteller Climate Tech oder nicht? Wie auch immer, gab es auf jeden Fall viel Investment in dem Bereich. Wird das so weitergehen oder ist jetzt der Markt mal gesättigt?
Also ich glaube, man sieht erst langsam, zumindest jetzt in den österreichischen Zahlen, dass die Investments in diesem Bereich mehr werden. Ja, es ist natürlich, hat viel Öffentlichkeit, Climate Tech, Startups auch. Ich glaube auch, dass das ein Riesenhebel ist, den Startups und Scale-Ups da haben, auch in Österreich. Ich glaube auch, dass da die Rahmenbedingungen gut sind für so einen Green Innovation Hub generell in Österreich. Ich glaube, dass natürlich die allgemeinen Entwicklungen auch dafür sprechen, dass natürlich nicht nur das Thema, das eh schon aus meiner Sicht das Wichtigste ist und noch wichtiger werden wird, eben diese Bedeutung hat, sondern dass auch Startups und Scale-Ups da neue Chancen vorfinden. Ja, wir haben jetzt eine Reihe an auch Regularien auf EU-Ebene von Taxonomie, CSRD über das EU-Lieferkettengesetz. Auch im Bereich Circular Economy, Recycling passiert da viel. Alle Unternehmen sind gefordert und wir sehen das auch in unserer Beratungspraxis, ja, der Anstieg am Interesse von Unterstützung in diesen Bereichen, auch um regulatorisch compliant zu sein, aber auch eben Chancen zu nutzen und die eigene Strategie weiterzuentwickeln und die eigenen Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, ist enorm angestiegen, gerade auch im letzten Jahr. Und das wird sich hundertprozentig fortführen. Ja, und in den Zahlen, wir schauen uns ja jetzt auch immer an, wie du sagst, es ist immer ein bisschen schwierig zu kategorisieren. Ja, wir haben halt für uns unsere Kategorisierung gefunden, die wir im Barometer immer ansetzen und schauen, wie viel Geld fließt eigentlich in wirkliche Climate-Tech-Sustainability-Startups, die eben wirklich als Geschäftszweck haben, dass sie Klimawandel bekämpfen, Kreislaufwirtschaft fördern, Energiewende, also die das nicht nur unter Anführungszeichen in ihren Geschäftsmodellen irgendwie widerspiegeln. Das tun eh alle, das ist mittlerweile Hygienefaktor. Aber wie viel Geld da fließt, und im letzten Jahr war das immerhin jeder vierte Euro, der investiert wurde, ging in Climate Tech und Sustainability Startups, und das war in den letzten Jahren deutlich weniger. Also da hätte man mehr vermutet, aufgrund auch der Berichterstattung. In Wahrheit war es gar nicht so viel. Jetzt ist es mehr geworden und das wird im nächsten Jahr sicher, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich mich festlegen würde, wird sicher ansteigen.
Okay, passt. Ja. Du hast es auch gerade angesprochen, Supply Chain, Lieferkette. Gibt es ja auch auf EU-Ebene jetzt dann eine neue Regularien, und die betreffen irgendwie direkt eigentlich nur große Unternehmen, aber indirekt eigentlich alle wahrscheinlich oder sehr, sehr viele. Welchen Einfluss hat diese Lieferkette und die dazugehörigen Gesetze auf Startups in Österreich?
Also generell ist Supply Chain ein sehr spannendes Vertical, weil das auch massive Ausschläge nach oben und nach unten gibt. Ja, also im Jahr 2021 ging es rapide in die Höhe, warum wissen wir alle. Ja? Nach Corona hat man festgestellt, dass man sich die Lieferketten genauer anschauen sollte, weil man halt gemerkt hat, was passiert, wenn die unterbrochen sind. Da ist wirklich massiv investiert worden, auch in Startups und Scale-Ups in diesem Bereich. Das ist dann jetzt eigentlich wieder deutlich zurückgegangen, auch im letzten Jahr um mehr als 90% in dem Vergleich. Aber, und das ist ganz spannend, in der Frühphasenfinanzierung von Supply Chain Startups hat es einen Rekord hochgegeben. Das heißt, das ist schon ein Indiz dafür, dass dieses Thema wieder mehr in den Fokus kommt, dass da wieder mehr investiert wird. Und aus meiner Sicht gibt es dafür zwei Gründe im Wesentlichen. Das eine ist, wie du schon gesagt hast, das EU-Lieferkettengesetz oder CS3D, glaube ich, heißt es offiziell.
Irgendwas aus Star Wars.
Richtig, R2D2. Also das ist natürlich ein wesentlicher Treiber. Und auf der anderen Seite die geopolitischen Entwicklungen, die wir sehen. Wir haben eine Entwicklung zu einer, ich sag mal, multipolaren Welt, wo es einfach viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure gibt, die da das Weltgeschehen dominieren wollen, die unterschiedliche, ja, auch Entwürfe haben, wie die Welt ausschauen soll. Du hast geopolitische Unsicherheiten, du hast Kriege, all das führt natürlich dazu, dass alle Unternehmen sich genau anschauen müssen, gerade die halt sehr stark internationalisiert sind, wie die Lieferketten ausschauen und wie man das Risiko stärker aus den Lieferketten rausnimmt. Und da ist natürlich alles, was Startups anzubieten haben und Scale-Ups, hochinteressant, insbesondere auch im Hinblick auf Datentracking und so weiter, was du dann Thema soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit brauchst, auf diese Regularien.
Okay, was 2024, und das ist wahrscheinlich die einfachste Wette, die man machen kann, das Geschehen prägen wird, Artificial Intelligence oder Generative AI, kann man da noch irgendwas dazu sagen oder ist das eh gegessen, in die Richtung wird es weitergehen?
Da ist schon sehr viel dazu gesagt worden. Ich bin mir sicher, 2023 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem künstliche Intelligenz den breiten Durchbruch hatte. Ist kein neues Thema, aber ist jetzt wirklich in der Breite angekommen und in der Gesellschaft angekommen. Da ist natürlich das, ich kann es selber ausprobieren, ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die ChatGPT oder Midjourney oder mit was auch immer man sich da ausprobieren kann, nicht schon ausprobiert hat. Wir sehen, dass das wirklich in der Breite angekommen ist. Wir sehen aber auch, dass es immer mehr konkretere Anwendungsfälle gibt. Das ist ja immer das Thema bei den neuen Technologien. Wie mache ich es greifbar, damit es öffentlich gut wahrgenommen wird? Und auf der anderen Seite, wie finde ich meine Use Cases und Anwendungsfälle? Und gerade da hat sich in den letzten 12 bis 18 Monaten enorm viel getan. Wir machen auch immer so eine quartalsweise globale Umfrage unter CEOs, ein bisschen den Puls fühlen, was die so beschäftigt. Das ist natürlich momentan bei allen AI, ja, also ich glaube 99% haben gesagt, das ist ihr Hauptthema und die 1%, weiß ich nicht, ist ein Rundungsfehler oder so.
Maroni-Stände oder so.
Ja, die haben vielleicht ganz andere Geschäftsmodelle, man weiß es nicht. Und es sagen halt auch 3/4, dass sie wirklich massiv auch investieren in dem Bereich. Also ja, das wird aus meiner Sicht definitiv so weitergehen, was auch ganz interessant ist, auch aus Investorinnen- und Investorenbrille und auch aus Startup-Brille, wie man mit dem Thema umgeht. Ja, also ich habe in vielen Pitch-Decks, die ich letztes Jahr gesehen habe, die ich aus der Vergangenheit schon kannte, da war überall auf einmal sehr viel AI drin. Das war bei Sustainability damals auch schon so. Und ich glaube, da musst du wirklich auch als, wir haben da natürlich einen Hype, ja, also auch in dem letzten Jahr dort, wo große Summen geflossen sind, war AI. Auch eine spannende Studie gesehen, die so den AI Valuation Difference Faktor ausgerechnet hat. Ja, also wie viel mehr ist die Pre-Money Valuation bei AI versus Non-AI? Und das war bei Seed 19% und bei Series A aufwärts sogar 50%. Das heißt, du zahlst einen ordentlichen AI Premium als Investorin oder als Investor. Und da muss ich halt noch genauer hinschauen, ist das jetzt wirklich ein relevantes KI-basiertes Geschäftsmodell oder ist das, ich würde jetzt nicht sagen AI-Washing, aber vielleicht AI-Painting, dass ich mir halt einen KI-Anstrich gebe und sage, das ist eh ein KI-Startup. Also da muss ich genau hinschauen und auf der anderen Seite, was jetzt natürlich die Prozesse für Startups und so angeht, ist das natürlich eine Riesenchance, ja, weil es einen wesentlichen Faktor ein bisschen wettmachen kann, zumindest den du halt als Nachteil gegenüber etablierten Unternehmen hast, dass du einfach die Ressourcen nicht hast und nicht bekommst. Und wenn du das gut einsetzen kannst, effizienzsteigernd einsetzen kannst, dann wirst du als Startup und Scale-Up massiv von dem profitieren, weil die sich auch leichter tun, das zu implementieren, als halt ein großes, etabliertes, traditionsreiches Unternehmen, wo es halt auch ein paar andere Prozesse noch dahinter gibt.
Absolut, ja. Wobei sogar das AMS jetzt auch GPT-4 als Arbeitslosenberater anbietet. Ich finde ganz spannend bei der ganzen Sache, derzeit ist ja irgendwie OpenAI mit ChatGPT, GPT-4, schon deutlicher Marktführer. Ich finde ganz interessant, 2024 zu beobachten, wie die europäischen Player, also allen voran Mistral AI und Aleph Alpha aus Deutschland, wie die aufholen können oder auch nicht. Die sind mit ordentlichen Summen ausgestattet worden. Und derzeit ist es ja irgendwie so, als wenn es so einen quasi Monopolisten gibt mit OpenAI. Du hast vorher die multipolare Welt angesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass 2024 auch die AI-Welt multipolar wird. Da wird sich dann, ja, werden sich mehrere Player, glaube ich, positionieren. So wie im Cloud-Bereich, da gibt es ja auch nicht nur Amazon Web Services, sondern auch die Google Cloud und die Microsoft Cloud und auch europäische Anbieter. Na gut, aber das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Du hast mir noch geschrieben, ein Trend für dich ist RegTech. Warum das?
Ja, ich meine, du siehst es eh, wir haben bei den Verticals jetzt eigentlich immer auch über neue Regularien diskutiert, die es einzuhalten gibt, ob das jetzt Nachhaltigkeit ist, ob das Lieferketten sind, ob das im AI-Bereich der AI-Act und alles, was damit zusammenhängt, ist. Also gerade mit der rapiden Weiterentwicklung auch von Technologien geht natürlich insbesondere in Europa der Wunsch einher, das zu regulieren. Was grundsätzlich ja auch Sinn macht. Man kann es teilweise auch übertreiben, aber es macht ja grundsätzlich Sinn. Und das ist schon ein massives Thema für Unternehmen. Und das sehen wir auch aus Beratersicht. Die Unternehmen, die jetzt auch wegen Nachhaltigkeit, wie gesagt, zu uns kommen, tun das in vielen Fällen halt auch, um Regularien einzuhalten. Ja, und es ist teilweise gar nicht so leicht, dann noch den Überblick zu behalten. Und alle Startups in diesem Bereich, die es erleichtern, da compliant zu sein und diese Regulierungen alle einzuhalten, die haben aus meiner Sicht riesen Marktchancen. Die werden sich sicher verstärken im nächsten Jahr.
Absolut. Also da kann man ja schon sagen, Kryptoregulierung kommt, Lieferkettengesetzregulierung kommt, AI-Regulierung kommt, Digital Services werden reguliert. Also da gibt es schon 4, 5 große Branchen, die man bedienen kann eigentlich. Ne?
Ja.
Okay. Noch ein letzter Vertical Trend für 2024, sagst du zumindest, auch andere, Health Tech. Was hat es damit auf sich? Gesundheitsthemen sind ja jetzt nicht neu, aber was könnte sich 2024 ändern?
Health ist traditionell immer schon ein starker Sektor in Österreich gewesen, generell und auch im Startup-Bereich. Ist immer unter den Top-Verticals, was die Anzahl der Finanzierungsrunden und auch die Volumina angeht, ist in den Corona-Jahren natürlich noch weiter nach vorn gekommen. Ist aber immer noch ein ganz wichtiges Thema und ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist aus meiner Sicht schon das Potenzial an Anwendungsfällen, gerade auch durch künstliche Intelligenz und datengetriebene Entscheidungen, sowohl jetzt in der Diagnostik als auch in der Behandlung dann enorm. Also ich glaube schon, dass dieser Trend und die Entwicklung zur digitalen Gesundheit, Fokus auf datengetriebene Plattformen und insbesondere personalisierte Medizin, dass du da wirklich ein enormes Potenzial hast. Und da haben wir auch wirklich sehr viele starke Startups und Scale-Ups in Österreich.
Okay, das heißt, aus der Ecke könnte, vielleicht nicht heuer, aber irgendwann in den nächsten Jahren das nächste Unicorn kommen. Vielleicht anders, als man sich aus anderen Branchen denkt.
Unter Umständen, ja. Also die Frage ist, wie stark die Geburtenrate von Unicorns jetzt im nächsten Jahr sein wird. 2023 war sie ja äußerst schwach. Ja.
Null in Österreich, in Deutschland auch nur drei, also.
Ja, und auch in Europa ganz, ganz wenige. Ja, ist natürlich klar, in Jahren, wo die Bewertungen hoch sind, werden da auch mehr Unicorns geboren. Bin gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Es ist natürlich schon ein wichtiges Label, das auch internationale Aufmerksamkeit bringt, das dir auch hilft im War for Talent, dass du die richtigen Personen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnst. Ich würde es jetzt aber auch nicht überschätzen, wie wichtig dieser Unicorn-Status ist. Aber Health wär wahrscheinlich ein heißer Tipp.
Ja. Weil sowas kann ordentlich durch die Decke gehen. Also da wird 10 Jahre entwickelt, aber wenn du dann ein BioNTech bist oder diese dänische Firma mit Ozempic, diesem Abnehmmedikament, das kann dann so explodieren, dass das relevante Anteile am BIP eines ganzen Landes haben kann. Also das ist wirklich faszinierend. Na gut, hoffen wir darauf, dass es auch aus Österreich sowas geben wird. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Was wird man 2024 brauchen? Die Wette können wir auf jeden Fall abschließen. Als Gründer wird man starke Nerven brauchen. Ich habe einige Interviews geführt zum Jahresende. Der Lucanus von Calm Storm Ventures aus Wien sagt, es wird nochmal blutig werden. Einigen, die nicht rechtzeitig umgeschaltet haben, also auf Profitabilität umgeschaltet haben, denen wird das Geld ausgehen. Hansi Hansmann, der berühmteste Business Angel des Landes, sagt, ich glaube, dass 2024 nicht besser wird, eher umgekehrt, und wir werden wohl viele Startups sehen, die entweder zusperren müssen oder in einem unattraktiven Deal verschwinden. Das sagt er eigentlich schon einiges. Also auch dieses Jahr wird blutig werden. Was denkst du?
Das stimmt natürlich, ich habe es eh auch schon ein bisschen erwähnt. Ich glaube, dieser Cocktail an externen Faktoren auch ist schon nach wie vor echt eine Riesenbelastung und Herausforderung für Gründerinnen und Gründer und natürlich auch für die Investorinnen und Investoren. Das gehört immer untrennbar zusammen. Vieles hängt natürlich auch vom Sentiment ab, jetzt neben Themen wie kommt eine Zinswende, aber das Sentiment der Investorinnen und Investoren ist schon sehr wichtig. Ja, weil ich habe auch mit vielen geredet, die gesagt haben, gefühlt 2023 absolute Katastrophe, dann haben sie sich ein bisschen genauer in ihrem eigenen Portfolio angeschaut und haben gesagt, eigentlich gutes Jahr. Ja, und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass die Rahmenbedingungen nicht wirklich sehr herausfordernd und schwierig sind. Ich glaube aber, es ist einfach trotzdem wichtig, mit einer optimistischen Grundhaltung da in das nächste Jahr zu gehen, auch wenn es für manche schwierig ist. Ja, es ist ein wahnsinniges Pech, muss man auch sagen, wenn man kurz vor diesem Downturn und vor der Zinswende noch einmal eine Finanzierungsrunde gemacht hat und einfach jetzt schon weiß, dass man diese Bewertung nicht halten kann und dass die Wachstumspläne, die wir halt in dieser Hochphase gemacht haben, in Wirklichkeit jetzt schon unrealistisch sind und nicht eingehalten werden. Ja, das heißt, gerade für Scale-Ups ist das natürlich schon sehr bitter, auch für die VCs ist es bitter. Es wird weiter Konsolidierung geben, es wird auch Übernahmen geben, es wird auch leider wieder Insolvenzen geben. Es ist ein bisschen, sage ich mal, die Rückkehr zum Old Normal, das wir vor den Boom-Jahren hatten, garniert mit noch ein bisschen schwierigen Rahmenbedingungen. Ich bin aber trotzdem leicht optimistisch, auch wenn ich mir die Zahlen vor diesem Jahr anschaue. Wir haben viele sehr, sehr starke Scale-Ups. Wir haben wenige, die dann nicht viel Substanz haben, aus meiner Sicht, und halt nur große Pitch-Decks verkaufen. Also dieses ganze Thema KPIs richtig machen, den Path to Profitability aufzeigen, sich überlegen, wie kann das irgendwann von allein tragfähig sein, ohne dass ich Investments noch und nöcher einnehme. Das ist schon eher immer der Spirit auch in Österreich gewesen und so sind auch die meisten Startups und Scale-Ups aufgebaut und ich glaube schon, dass uns das in dieser Situation verhältnismäßig zugutekommen wird und ich glaube, es wird ein herausforderndes Jahr. Ich glaube, trotzdem, dass das österreichische Startup-Ökosystem das gut meistern wird und ich glaube, dass 2025 es dann wieder deutlich stärker bergauf gehen wird.
Okay, alles klar. Also dann können wir mal zusammenfassen. 2024 gilt es durchzuhalten, bleibt optimistisch und wir wetten darauf, dass 2025 dann wieder besser wird. Florian, vielen Dank. Es war ein super Querritt durch den Ausblick fürs Jahr 2024. Spannende Sachen dabei, die ich selbst nicht so auf dem Radar hatte. Vielen Dank für deinen Beitrag und die 13 auf 4 Seiten, die du dafür vorbereitet hast. Wahnsinn. Vielen Dank.
Die hebe ich mir für nächstes Jahr noch auf. Dann passt. kann ich den Rest noch zum Besten geben. Na, vielen Dank für die Einladung, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Passt, vielen Dank.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.